SWR 2 Tandem
mit Martin Gramlich. Hallo zusammen. Seit genau einem Monat stehen die Menschen in der Ukraine im Zentrum der Aufmerksamkeit, seit der russische Präsident Putin den Einmarsch in das Nachbarland begonnen hat. Sehr viel länger stehen die Ukraine und die Menschen dort aber schon im Fokus bei einer Institution oder einer Gemeinschaft in Freiburg. Das Einlädele nennt sich die Einrichtung, die unter anderem ein Café betreibt und einen Second-Hand-Laden, die Lebensberatung oder Seelsorge anbietet und seit 30 Jahren auch Hilfe und Austausch organisiert für und mit den Menschen in der Ukraine. Ganz aktuell, jetzt Anfang März, hat Einlädele 4 Busse mit rund 160 Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine nach Freiburg geholt und die Busse sind dann auch beladen mit Hilfsgütern wieder zurück in die Ukraine. Über diese Aktion, aber auch über 30 Jahre Ukraine-Hilfe Freiburg und Einlädele der Allgemeinen spreche ich mit Volker Höhlein. Er ist der Geschäftsführer der Einrichtung. Herr Höhlein, grüße Sie.
Grüße, Herr Gramlich.
Herr Höhlein, Sie sind jetzt in den letzten Tagen und Wochen organisatorisch, arbeitstechnisch rund um die Uhr mit der Ukraine befasst, aber vermutlich auch emotional. Wie geht's Ihnen in diesen Tagen?
Sehr aufgewühlt, weil mich täglich unterschiedliche Botschaften erreichen von Menschen, die wieder auf der Flucht sind, die aus unseren Projekten kommen, Menschen, die hier ankommen, dann die Lebensmittelknappheit vor Ort und wie geht's den Einzelnen hier, ist sehr emotional herausfordernd und kräftezehrend.
Wie sehen Ihre Tage derzeit aus? Vielleicht können Sie es kurz schildern?
Ja, 5.30 Uhr aufstehen und meistens gegen 11 ins Bett und 5-6 Stunden Schlaf. Und ich träume von LKWs.
Volker Höhlein, der Geschäftsführer vom Einlädele und der Ukraine-Hilfe Freiburg, ist heute zu Gast in SWR 2 Tandem. Das Lädele und die Ukraine-Hilfe gibt es beide schon seit rund 30 Jahren. Aber der Krieg in der Ukraine hat die Arbeit jetzt nochmal vor ganz besondere Herausforderungen gestellt. Gleich bei Kriegsausbruch am 24. Februar zum Beispiel vor die Aufgabe, die Herausforderung, die Kinder und Jugendlichen aus einem Waisenhaus in der Nähe von Kiew, das die Freiburger schon lange unterstützen, zu evakuieren, diese Kinder in Sicherheit zu bringen nach Freiburg. Es gab viele Berichte darüber, aber ich habe immer ganz unterschiedliche Zahlen gelesen. Wie viele Kinder und Jugendliche sind jetzt gekommen nach Freiburg?
Also an dem 24. ist die Evakuierung von 157 Kindern und rund 30 Erwachsenen erfolgt. Aber mittlerweile sind nochmal 3 Gruppen nachgekommen, sodass wir rund 250 Personen aufgenommen haben.
Diese Kinder und Jugendlichen kommen aus einer Einrichtung bei Kiew, die sich Otschidim nennt, Vaterhaus. Was ist das für eine Einrichtung?
Das ist ein Kinderheim, gegründet von Dr. Roman Kornikow. Wir sind seit Anfang an als Einlädele, als Unterstützer mit dabei, als Ratgeber, haben praktisch 2 Häuser dort aufgebaut und in all den Jahren ist dann ein Netzwerk von Pflegefamilien entstanden, weiter Häuser übers Land hinweg verstreut, sodass die Kinder in familienähnlichen Strukturen dann untergebracht werden können.
Der Leiter des Waisenhauses, Roman Kornikow, der hat die Fahrt, die Kinder auch begleitet.
Der hat die begleitet, hat allerdings seine Familie zurücklassen müssen, denn die Busse, die er organisiert bekommen hat, hatten nur Platz für 200 Leute und es waren mehr, die vor Ort waren. Von daher musste man dort eine richtige Triage vornehmen.
Diese Busse sind schon direkt am Tag des Kriegsausbruchs am 24. Februar losgefahren. Das heißt aber, diese Aktion, die Evakuierung, die war schon im Vorfeld zumindest mal angedacht oder angeplant.
Genau, wir haben über die Jahre hinweg einen sogenannten Stiftungsrat gegründet mit verschiedenen Organisationen, um das Vaterhaus finanziell und mit Know-how zu versorgen. Und da waren wir schon 2 Wochen vor Kriegsausbruch im Kontakt und haben verschiedene Szenarien durchgespielt, unter anderem auch eine mögliche Evakuierung. Und da dieses Vaterhaus einfach in einem ungünstigen Ort liegt, zwischen 3 Flughäfen, war dann auch am ersten Tag bereits dieser Gedanke im Spiel und er hat dann noch 4 Busse bekommen. Der Rest war schon beschlagnahmt, die dann die Kinder und die Erwachsenen mit rausgebracht haben.
Es gab eben einige Berichte, als diese Aktion ganz aktuell war, als die Busse tatsächlich es nach Freiburg dann geschafft haben. Ich habe gelesen unter anderem, dass die Busse mit einer Polizeieskorte aus Kiew oder aus dem Großraum Kiew herausgeleitet wurden.
Genau, der Busunternehmer, der die 4 Busse zur Verfügung gestellt hat, hat den Kontakt zur Polizei hergestellt, weil mittlerweile auch schon die Autobahn Richtung Westen total voll war. Und er war dann so clever und hat gesagt, wir brauchen die Polizei, die uns auf der Gegenfahrbahn sozusagen Richtung Westen leitet. Und somit sind sie sehr schnell nach vorne gekommen. Die Kinder haben ganz wenig gepackt, haben ihr Blutgruppen hinten drauf geschrieben auf die Rucksäcke und sind ohne Essen und Trinken erstmal los, weil natürlich die Kinder oft auf die Toilette müssen und gesagt, wir müssen hier sehr schnell weg.
Eine auch selbst mit Polizeieskorte, eine dramatische Aktion. Ich habe auch gelesen, dass die Busse mit den Kindern und Jugendlichen sogar an einer Stelle unter Beschuss geraten sind.
Genau, es hat sich ein Drohnenbeschuss eingestellt, sie haben eine Pause gemacht gehabt und ist Gott sei Dank wirklich nichts passiert und sind dann auch sehr schnell weitergefahren Richtung Grenze. Wir haben im Hintergrund die Papiere vorbereitet, damit sie relativ schnell dann über die polnische Grenze kommen können.
Wie nehmen die Kinder das auf, den Krieg, die Flucht, Evakuierung, jetzt eine neue Umgebung, eine andere Sprache in Freiburg? Wie gehen die damit um oder wie erleben die das?
Also der Ankommen war wirklich für sehr viele sehr schwer. Kinder haben wirklich im Bus dann auch eingenässt gehabt. Wir mussten dann sehr schnell versorgen. Aber wie Kinder eben sind, sie stellen sich auf das ein, was ist. Und die Umgebung Freiburg hat da viel zu bieten. Und es sind viele Helfer auch um sie rum und haben ihnen Abwechslung verschafft. So, dass mein Eindruck ist, im Moment geht es ihnen gut. Aber man muss bedenken, diese Kinder hatten schon vorher familiäre Geschichten mitgebracht. Und an denen knabbern sie natürlich weiter.
Wo sind diese Kinder und Jugendlichen heute untergebracht?
Genau, wir sind gleich am zweiten Tag, am Freitag, auf die Stadt Freiburg zugegangen und die haben die Aufnahme organisiert. Sie sind jetzt aktuell in 4 Freiburger Flüchtlingsunterkünften untergebracht und wir sind gerade mit Hochdruck dran, praktisch 2 Häuser zu finden, um die Gruppen wieder zusammenzuführen.
Das hatte ich auch schon gelesen, dass Sie da jetzt ein oder Häuser, Unterkünfte suchen, wo die Kinder längerfristig bleiben können. Bei der angespannten Immobilienlage ja auch eine größere Herausforderung. Wie kommen Sie da voran bei der Suche?
Ja, es haben natürlich gesagt, okay, in Freiburg oder ganz nah bei Freiburg ist es unmöglich, so etwas zu finden. Das heißt, sie sind in die Umgebung ausgewichen und haben mehr Objekte im Schwarzwald angeschaut und sind jetzt praktisch mit 2 Häusern in ja, hoffentlich finaler Verhandlung.
Also Unterbringung ist ein Thema. Das andere Thema ist ja, dass Kinder in einen Kindergarten sollen, in einen Schulunterricht, also vielleicht auch sowas wie eine psychologische Betreuung brauchen. Wie geht es da voran?
Genau, es sind auch 2 Psychologinnen mittlerweile nachgekommen und wir sind auch bereits schon mit dem Jugendamt im Kontakt, dass dort Hilfe an den Start kommt für die Kinder. Und Schule, auch da sind wir mit dem Schulamt im Kontakt. Wie kann eine Beschulung aussehen? Es ist so, sie haben die nächsten Monate ein sogenanntes Schulrecht, aber keine Schulpflicht. Die begreift erst im neuen Schuljahr. Und da versuchen wir gerade eine unkonventionelle Lösung, vor allem wenn sie da im Schwarzwald sind, wahrscheinlich eine Inhouse-Beschulung mit Lehrern, die vor Ort kommen. Weil natürlich keine Schwarzwaldschule ausgerichtet ist, hier 200 Kinder mal schnell zu beschulen.
Ist ja, glaube ich, auch darüber hinaus ganz prinzipiell im Land oder auch im ganz bundesweit ja eine große Herausforderung, dass man sagt, wie kann man mit Kindern und Jugendlichen, die jetzt aus der Ukraine kommen, sowas wie Schulunterricht denen ermöglichen. Sie hatten schon angesprochen, also es sind jetzt auch Psychologinnen nachgekommen. Sie haben auch gesagt, der Leiter des Waisenhauses, Roman Kornico, er musste seine Familie zurücklassen. Gibt es da Aussichten oder Pläne, die auch noch nachzuholen? Wie funktioniert das?
Also sie ist bereits nachgekommen mit einer der nachfolgenden Gruppe. Also die Familie ist da. Er war ganz am Anfang in der Situation und gesagt, ich muss zurück, ich muss den Rest holen. Und das ließ ich dann von hier organisieren, sodass jetzt fast alle da sind.
Wie geht es den Helferinnen und Helfern, die bei dieser Evakuierung mitgeholfen haben, aber jetzt auch bei der Betreuung der Kinder in Freiburg? Das ist für die auch keine alltägliche Situation.
Nein, weil natürlich, wie in Deutschland auch, nicht jeder Erzieher wohnt mit allen Kindern 24 Stunden unter einem Dach, sondern die haben natürlich auch um das Vaterhaus rum gewohnt. Jetzt sind sie alle unter einem Dach und sind praktisch 24/7 mit den Kindern dran. Und wir haben praktisch ein Erholungshaus organisiert, wo immer 2 Erzieher 1-2 Tage sich rausziehen können und einfach mal Luft schnappen. Also die halten gerade richtig die Stange dort, mit flankierend von ukrainischen Mitarbeitern, die bei uns bereits tätig waren. Die sind mit in den einzelnen Unterkünften vor Ort, um die da zu unterstützen.
SWR2 Tandem mit Volker Höhlein. Er leitet die Ukraine-Hilfe in Freiburg und eine Einrichtung, die sich das Einlädele nennt. Dieses Einlädele befindet sich ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs im Stühlinger, in der Guntramstraße mit Blick auf den Stühlinger Kirchplatz. Herr Höhlein, ist dieses Einlädele sozusagen sowas wie die Zentrale der Ukraine-Hilfe?
Die Zentrale und das Schlüsselloch in die Arbeit hinein, weil man dort direkt mit uns in Kontakt treten kann, ja.
Können Sie uns das Lädele ein bisschen beschreiben? Wie sieht's da aus oder wie geht's dazu?
Ich nehme am besten einen Satz eines Kunden, der sagt, hier sieht's aus wie in meiner Schatzkammer, die ich als Kind hatte, so eine kleine Box. Man geht rein und die Sachen sind wirklich liebevoll angerichtet und man findet eigentlich immer etwas, fast so ein bisschen wie der IKEA-Effekt. Man geht mit einer Suche rein und kommt mit was anderem raus, was man gar nicht. Aber das sind im Prinzip wirklich nur die Spitze des Eisbergs, weil die Sachen sind uns allen von Menschen gespendet worden. Aber die große Masse haben wir vor dem Krieg, was hilfreich war, in die Ukraine mit LKWs geschickt.
Mhm. Wer kommt da ins Einlädle?
Die ganze Bevölkerungsschicht. Also ist jetzt nicht speziell für eine Gruppe ausgerichtet. Da kommt auch mal der Mensch, der eine kleine, schöne Espresso-Tasse sucht und das, was zu Hause noch fehlt. Oder auch der Antiquitätenhändler. Aber auch die Mensch, der ganz wenig im Geldbeutel hat und eine schöne Jeans sucht, die er vielleicht sich im normalen Laden nicht leisten kann.
Das Einlädle hat im vergangenen Herbst, glaube ich, 30-jähriges Bestehen gefeiert. Mhm. Wegen Corona gab es, wie bei allen anderen auch, leider keine großen Feierlichkeiten. Mhm. Also seit 1991, wie hat das angefangen mit dem Lädle?
Das Lädle wurde gegründet von einer Eidlinger Schwester, Schwester Inge Kimmerle, die vorher in einer Gemeinde tätig war und bereits dort in einem Keller angefangen hatte, Secondhand-Sachen zu sammeln für ein Missionars-Ehepaar in Kamerun. Und dann hat sie selber praktisch wie so eine Art Berufungserlebnis gehabt, dass sie sagt, sie muss das hauptberuflich machen und hat dann die alte Postfiliale im Stühlinger bekommen und so ist dieses Lädle entstanden. Wie gesagt, eigentlich für ein Missionars-Ehepaar. Da kam es dann zum Zwischenfall, zum Unfall, dann wurde das praktisch die Gelder nicht mehr dorthin gegeben. Und dann kam es etwa 9 Monate später zu Kontakt mit ukrainischen Ingenieuren, die vom Ministerium nach Freiburg geschickt wurden, um Kapitalismus zu lernen. Und das wäre eine eigene Geschichte, die sehr lange ist, aber die hat mir der Hauptgeschäftsführer von der Handelskammer Freiburg mal persönlich erzählt, unter Tränen, weil er nicht gedacht hat, dass aus dieser Begegnung so etwas wie diese Ukraine-Hilfe entstehen konnte.
Also ukrainische Ingenieure, die nach Freiburg kommen, um den Kapitalismus zu lernen.
Genau. Die haben den Auftrag gekriegt, fahrt Richtung Westen, lernt Kapitalismus. Dann, ungelogen, hat dieser Mann seinen Zirkel genommen, hat in Kiew eingestochen, hat so weit gemacht, wie es ging. Und dieser Zirkelstich ging durch Freiburg. Dann haben sie sich Tickets gekauft, sind nach Freiburg gefahren, sind in der Industrie- und Handelskammer, haben die Tür geklopft und haben gesagt, we came from Kiev, we need help. Und das fand dieser Leiter so irre, wie man so vorgehen kann, dass er seine Kumpels in Stuttgart und Berlin angerufen hat und gesagt, ihr glaubt nicht, was uns hier gerade vor der Tür steht, hat einen Übersetzer organisiert und die sind dann mehrere Wochen später nochmal gekommen, haben Praktikas gemacht in Firmen und an einem der letzten Abende hat er sie gefragt, was können wir euch jetzt dann, wenn ihr mal zurückfahrt, mit auf den Weg geben? Und dann sagte der Leiter, wissen Sie was, bei uns ist nicht nur das Wirtschaftssystem, sondern das ganze Wertesystem den Bach runtergegangen mit dem Zusammenbruch des Kommunismus. Wir brauchen neue Werte, schicken Sie uns Bibeln. Und da ist ihm dann die Kinnlade runtergefallen. Aber die Sekretärin sagte, ja, wenn wir keine Hilfe haben, ich kenne da jemand, diese verrückte Schwester Inge aus dem Stühlinger. Und dann sind die in das Lädele gekommen und der Kontakt ist entstanden. Und Schwester Inge hat dann 5000 Bibeln von Moskau nach Kiew fliegen lassen. Und dann kam ein Brief von dort, von einem Gymnasium, die Bibeln sind angekommen, können Sie uns jetzt noch kommen und uns Religionsunterricht beibringen? Und dann ist sie hingeflogen mit einem Team und hat dann mit offenen Augen, offenen Herzen die Not gesehen. Damals gab es noch 25.000 Straßenkinderlein in Kiew. Und dann war klar, hier kann man nicht nochmal hergehen, ohne Hilfe mitzubringen. Und dann ist kurze Zeit später bereits der erste Hilfstransport losgegangen. Und dann kam eines zum anderen.
Mhm. Nur mal ganz kurz. Also wann kamen diese ukrainischen Ingenieure?
Das war dann 1992, waren die das erste Mal da. Und so richtig los ging es dann 93.
Aber das war tatsächlich schon eigentlich ganz am Anfang, genau. Dieses Einlädle. Okay. Ja. Was hat es mit dem Namen auf sich?
Ja, die Schwester Inge ist eine Schwäbin und hat gesagt, dann verewige ich mich da auch. Der Apostroph ist eigentlich an der falschen Stelle, also S-Apostroph Einlädele, hat im Prinzip 3 Bedeutungen, also ein kleiner Laden, aber wir wollen auch einladend sein. Mhm. Und es ist sein Lädele, als Gottesladen. Man kann dort Gespräch kriegen und auch etwas erfahren von diesem Gott, der die Menschen liebt.
Also dieser Missionierungsgedanke nach wie vor tatsächlich auch ein zentraler Punkt.
Missionierung nicht, aber Angebot, okay. Sozusagen. Mhm. Wir haben eine Botschaft, die sich zu hören lohnt.
Mhm. Eidlinger Schwester, haben Sie gesagt, war Inge Kimmerle. Das ist ein Diakonissenordenshaus.
Genau.
Bei Böblingen, wenn ich es recht weiß.
Richtig, ah, ja, genau.
Okay. Ja. Wir haben gerade Musik gehört aus Lviv, aus Lemberg. Mhm. Seit 1989 Partnerstadt von Freiburg. Gibt es dorthin auch Kontakte von Seiten der Ukraine-Hilfe oder haben Sie jetzt tatsächlich sich mehr auf Kiew, auf das Vaterhaus des Otschedim konzentriert? Wie ist das?
Weil eben die staatlichen oder die kommunalen Strukturen da schon was gemacht haben, haben wir gesagt, dann sind wir weiter woanders tätig. Lemberg ist ja ziemlich nah an der Grenze. Mhm. Und unsere Hilfe geht weiter ins Land rein, also Richtung Kiew, dann Richtung Süden, runter ins Tscherkasse-Gebiet und bis in den Osten nach Kharkiv haben wir Projekte. Mhm.
Wer macht und arbeitet da inzwischen mit, im Laden, aber auch bei der Ukraine-Hilfe?
Also wir haben 21 Angestellte, natürlich die meisten mit ganz kleinen Stellen und machen seit 9 Jahren auch den sogenannten europäischen Freiwilligendienst, ausschließlich mit jungen Ukrainern, weil wir praktisch Kinderhäuser in der Ukraine aufgebaut haben und Häuser für Senioren und hatten nichts für diese Jungen, die die Zukunft letztendlich des Landes prägen. Und so sind wir dann diesen europäischen Freiwilligendienst rangekommen. Und mittlerweile haben wir hier 10 junge Leute, die in unterschiedlichen Bereichen mitarbeiten.
Ganz kurz noch eine organisatorische Frage. Das Einlädel ist bei der evangelischen und auch die Ukraine-Hilfe bei der evangelischen Stadtmission angesiedelt. Wie spielt die damit rein?
Genau, also ursprünglich das Lädel wurde gegründet als e.V. und als Schwester Inge 70 wurde und sie einen Nachfolger suchte, haben die Mitglieder im Verein gesagt, das waren, glaube ich, 13 Leute, wenn der Kapitän vom Bord geht, dann gehen wir mit. Und dann einer der Mitglieder war der Direktor der evangelischen Stadtmission, Ewald Dengler. Und so kam es praktisch neben dem Leiterwechsel auch zu einem Trägerwechsel und der e.V. wurde in eine gemeinnützige GmbH umgewandelt und der Stadtmission angeschlossen, um dort einfach auch eine Kontrollfunktion drin zu haben und auch eine Unterstützungsfunktion. In sich aber eine eigenständige Organisation.
Heute setzen wir uns hier im Programm schon den ganzen Tag mit Hilfsaktionen für die Ukraine auseinander, mit Initiativen hier im Südwesten, lassen Helferinnen und Helfer zu Wort kommen und Berichte darüber, Ideen oder Anregungen für konkrete Hilfe für die Ukraine und auch Informationen zu Spendenmöglichkeiten finden Sie auf unserer Internetseite swr2.de. Ja, und auch hier in SWR2 Tandem sprechen wir über das Thema mit Volker Höhlein von der Ukraine-Hilfe in Freiburg, die Menschen in der Ukraine seit 30 Jahren unterstützt. Herr Höhlein, können Sie uns vielleicht einen Überblick oder ein paar Beispiele geben, was da innerhalb dieser 3 Jahrzehnte von Freiburg aus unterstützt wurde?
Also verschiedene Säulen, die wir machen. Das eine ist praktisch der Laden und das Café, das wir in Freiburg haben, wo ukrainische Freiwillige mitarbeiten. Dann haben wir den Bereich der humanitären Hilfe, wo wir vor dem Krieg etwa 1 LKW bis 2 maximal pro Monat geschickt hatten mit notwendigen Sachen wie Kleidung, wie Betten, Lebensmittel. Der zweite oder dritte Teil ist die Arbeit mit Kindern, auch das, was wir von Anfang an gemacht haben. Das Vaterhaus in Kiew aufgebaut, mittlerweile aber noch 2 weitere Häuser im Schitomir-Gebiet, ein Haus Perlina mit 3 Pflegefamilien, insgesamt 19 Kindern und ein Haus im Charkiw-Gebiet, wo Kinder untergebracht sind. Und wir haben Patenschaften vermittelt für etwa 120 Kinder und haben in dieser Zeit 2 Seniorenzentren mit über 50 Plätzen für Senioren aufgebaut. Und viele, viele kleine Einzelhilfen machen so Fastenzeit, zum Beispiel eine Fastenaktion, wo wir eine Person, meistens ein Kind raussuchen, das eine besondere medizinische Behandlung braucht, wo die Leute hier auf was verzichten, wir dann das Geld dort zur Verfügung stellen.
Das Patenschaftsprogramm, das Sie angesprochen haben, Hoffnung heute, heißt das, wie sehen diese Patenschaften konkret aus oder wie funktioniert das?
Im Prinzip meldet sich jemand bei uns, sagt, ich möchte eine Patenschaft übernehmen. Dann gibt er in der Regel an, ob für ein ganzes Projekt, für eine Familie oder für ein Kind. In der Regel ist es für ein Kind. Die Person entscheidet dann, wie stark sie den Kontakt selber pflegt. Da wir ukrainische Mitarbeiterinnen haben, können eben Briefe übersetzt werden, hin und her E-Mails übersetzt werden. Aber durch die LKWs gibt es eben auch die Möglichkeit, zu Weihnachten oder zum Geburtstag ein Geschenk mitzuschicken. Oder manche sagt, ich will einfach nur Betrag X, 30, 50, 100 Euro überweisen. Und da wir praktisch laufend Menschen haben, die hin und her fahren, geht dieses Geld dann direkt rüber. Wir manchen haben auch Bankverbindungen, wo wir es hinschicken. Also es kommt sehr direkt an, in der Regel dann bei der Familie oder bei diesem Projekt, wo das Kind lebt.
Mhm. Diese Patenschaften, aber auch der Kontakt oder die Arbeit beispielsweise mit Senioreneinrichtungen. Mhm. Durch den Krieg vermutlich verändert sich doch da sehr vieles, auch möglicherweise sehr fundamental.
Genau, wir können es im Moment überhaupt nicht abschätzen. Also sehr viele Menschen aus unseren Projekten sind auch noch drüben in der Südukraine, im Tscherkassy-Gebiet. Dort ist ein ganzes Mehrgenerationenhaus mit einer Pflegefamilie, mit 19 Müttern, mit Kindern, mit 36 Senioren. Die sind noch vor Ort. Das ist Gott sei Dank kein stark umkämpftes Gebiet dort. Da gab es auch noch keine Bombardierung. Also es ist alles noch heil. Die versorgen wir momentan einfach mit Lebensmitteln. Wenn wir die Möglichkeit haben, dass jemand rüberfährt, schicken wir Geldmittel rüber. Da müssen wir sehen, wie wird es in Zukunft weitergehen? Wird überhaupt noch die ukrainische Flagge über diesem Land wehen? Hm. Das müssen wir sehen. Also die Menschen bleiben die gleichen. Und auch wenn dort eine andere Fahne ist, dann werden wir versuchen, weiterhin diese Projekte zu unterstützen.
Wie und wann sind Sie zu dieser Ukraine-Hilfe gekommen? Was hat Sie davon überzeugt?
In der Vergangenheit, also ich bin vom Beruf Speditionskaufmann und Sozialarbeiter und habe Schwester Inge über unsere Gemeinde kennengelernt und sie hat mir eben gesagt, dass sie einen Nachfolger sucht und für mich war das wie so eine Tür, die aufgeht, sagt, das ist genau die Arbeit, die ich machen will, auf einem christlichen Hintergrund. Und so wurden wir uns relativ schnell einig, aber es waren sehr große Schuhe, die ich mir da angezogen habe. Schwester Inge, eine sehr bekannte Persönlichkeit in Freiburg und hat da viel aufgebaut und ich habe lange gebraucht, um richtig reinzukommen, aber dann, weil ich aus einer Gastronomiefamilie stamme, ist dann eben dieses Kaffee noch entstanden, das man zu und vor allem dieser europäische Freiwilligendienst mit jungen Leuten. Das ist eine sehr, sehr schöne Arbeit, weil für die, die kommen meistens aus prekären Situationen, ist es so eine Auslandserfahrung, die sie hier machen, einfach wie so ein Aufblühen zu sich selber kommen. Was will ich eigentlich? Wie kann ich meine Zukunft in die Hand nehmen? Einige sind auch hier geblieben, machen weitere Projekte hier, machen FSJ, manche gehen zurück und damit bauen wir die Zukunft.
Weil Sie es angesprochen haben, also Speditionskaufmann gelernt, Sozialarbeit studiert, aus einer Gastronomiefamilie oder mit Gastronomieerfahrung auch, sind ja eigentlich drei Sachen, die jetzt so auf den ersten Blick gar nicht zusammenpassen, aber bei der Ukraine-Hilfe passt das ja für Sie jetzt ja eigentlich perfekt.
Das passt wirklich perfekt zusammen, ja. Also für mich hat sich in den letzten Tagen der Spruch geprägt, es wird abgerufen von mir, was mir geschenkt wurde, ja. Und das wird gerade in allen Bereichen, weil natürlich viele mit wirklich bedrückenden Situationen auf mich zukommen. Wir haben auch bereits einen ersten Todesfall, wo jemand erschossen wurde, ein Verwandter von unseren Menschen. Und da muss viel aufgefangen werden. Ich habe mal noch Theatertherapeut gelernt, weil ich mit sexuell missbrauchten Kindern gearbeitet habe. Und im Moment wird wirklich alles abgefragt.
Wie oft waren Sie selbst schon in der Ukraine?
Ich glaube, 34 Mal war ich schon drüben. In der Regel 2 bis 3 Mal im Jahr fahre ich rüber, besuche die Projekte, wir klären ab, was braucht es gerade, wie soll es weiterentwickelt werden, läuft alles so, wie wir besprochen haben. Und es läuft, weil wir immer, bevor wir etwas starten, einen Partner suchen, der in der Regel von sich schon das Thema auf dem Herzen hat und schon angefangen hat. Und nur über diese Brücke lassen sich auch Projekte langfristig und nachhaltig installieren.
Wie kommen diese Kontakte zustande?
Wir haben einen Mitarbeiter, Valentin, der selber Ukrainer ist, schon seit über 20 Jahren in Deutschland lebt. Und so kommen diese Kontakte, das Vaterhaus, wo kennt wieder Leute, sagen, die wollen was am Start bringen. Und wenn das zu der Thematik passt, die wir auch auf dem Schirm haben, dann lernen wir die Leute kennen, sehen an, was ist schon passiert, besprechen, was kann passieren und dann bauen wir da weiter auf. Also die beiden Seniorenzentren sind entstanden, weil wir eben Partner vor Ort hatten, die das auf dem Herzen hatten.
Über 30 Mal waren Sie schon in der Ukraine. An was für Situationen oder Begegnungen denken Sie da gern zurück, die möglicherweise auch motivieren, weiterzumachen?
Da gibt es sehr, sehr viele schöne Situationen, weil es sind einfach Freunde, die drüben mittlerweile sind, Freundschaften und es ist immer sehr, sehr schöne Begegnungen. Wir haben in einem Seniorenzentrum, also das war hier eine schöne, hat mich eine Stiftung angerufen, eine Höhlein, wir haben gesehen, was sie da alles machen, wir wollen sie unterstützen, was wollen sie machen? Und dann konnten wir dort einen Versammlungsraum im ersten Stock installieren von diesem Seniorenzentrum, wo sich eben die Dorfgemeinschaft und die Hausgemeinschaft dort treffen können. Das war ein sehr, sehr schöner Moment, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, wir waren in diesem starken Winter, das war glaube ich vor 5 oder 6 Jahren, waren wir drüben und da haben wir 2 Nächte auf der Autobahn bei minus 20 Grad verbracht, also da waren wir wirklich Schulter an Schulter frierend, aber hoffend beieinander gesessen.
Mhm. Ja. Also Sie sorgen aus Freiburg für viel Hilfe, Unterstützung für die Menschen in der Ukraine. Was nehmen Sie von dort mit aus dem Austausch oder den Besuchen und den Beziehungen?
Eine sehr große Hochachtung, weil die Menschen dort auf einem ganz anderen oder wackeligeren Boden stehen. Es gibt keine Krankenversicherung. Es gibt Familien, die nehmen ein Kind auf, das sehr viel medizinische Behandlung braucht, verschulden sich für so ein Kind, damit es eine Zukunft hat. Also diese Bereitschaft, sein eigenes Leben für andere zu öffnen, dass hier jemand anders nach vorne kommt und gleichzeitig diese Unsicherheit, auf dem sie stehen, das ist für mich immer sehr herausfordernd persönlich, aber auch sehr motivierend. Und dieser Kampf auch mit der Bürokratie, der dort ausgefochten werden muss. Hier geht man ja auf ein Amt in Deutschland und sagt, okay, das Amt ist ein Dienstleister, ich brauche einen Pass, ich muss das und das bringen, dann läuft es. In der Ukraine ist es meistens nicht so. Und diese Hartnäckigkeit, also ich sage mal, das weiche Herz und die harte Stirn, die die Menschen dort aufbringen, ist sehr beeindruckend.
Es wäre zwei Tage mit Volker Höhlein von der Ukraine-Hilfe in Freiburg. Herr Höhlein, schwer zu sagen möglicherweise im Moment, aber wie geht es jetzt weiter mit der Ukraine-Hilfe, beziehungsweise was für Aufgaben stehen im Moment konkret an?
Unsere Arbeit momentan gliedert sich im Prinzip in vier Säulen. Das eine ist natürlich das Wichtigste momentan, wie geht es mit den Kindern weiter? Wir sind gerade jetzt eben diese und hoffentlich nächste Woche können wir einen Knopf dran machen, dass wir zwei große Unterkünfte haben, wo sie dann umziehen können und wir die nächsten Monate erstmal miteinander sein können. Das ist so die eine Säule. Das zweite ist, dass wir unsere humanitäre Hilfe umgebaut und ausgebaut haben. Schwerpunkt ist Lebensmittel, Hygieneprodukte. Und aktuell schicken wir 3 bis 4 LKWs pro Woche los, kaufen Lebensmittel ein, die Care-Pakete, die wir bekommen, Hygieneprodukte und schicken die los an unterschiedliche Destinationen in der Ukraine, weil wir eben so seit Jahren auch mit ukrainischen Transportunternehmen zusammenarbeiten, die sich auch reinfahren trauen.
Wie ist es mit den Transporten? Also das funktioniert im Moment oder Sie sind sicher, dass die ankommen oder dass die Sicherheit da gewährleistet ist? Das ist von außen hier alles immer doch schwer zu beurteilen.
Also hundertprozentig, die Sachen kommen an, wir kriegen Bilder von dort, ich kriege Nachrichten von dort, Sachen sind angekommen, werden weiterverteilt, werden mit Kleinbussen abgeholt. Die Sicherheit ist ein anderes Thema. Deutsche oder normale Lkw-Fahrer trauen sich nicht reinfahren, vielleicht noch bis Lemberg, aber das war's dann. Aber unsere Lkw-Fahrer teilweise bis Slawiansk, nach Mariupol runter, bis Kharkiv, die kennen dann die Wege, wie es geht, informieren sich vorher, kann man gerade fahren oder nicht. Haben dort eben auch Lager aufgebaut, wo es dann wieder weiter verteilt wird.
Okay, danke. Jetzt habe ich Sie unterbrochen nach 2 Säulen.
Genau. Das dritte ist im Prinzip sozusagen die weiteren Familien, die hier ankommen. Neben den allgemeinen Ukrainern kommen eben auch noch Leute aus unseren Projekten an. Hier vermitteln wir Unterkünfte, Hunde, die einen Platz brauchen, machen eine finanzielle Erstversorgung, dass sie erstmal beweglich sind, dass sie ein Geld in der Tasche haben. Und eben dann auch der nächste Schritt wird jetzt sein, Arbeitsstellen zu vermitteln. Und teilweise arbeiten sie bei uns schon mit bei der Lkw-Ladung. Das ist so der dritte Bereich. Wie geht es mit den Einzelfamilien oder Einzelpersonen, die gekommen sind, weiter? Und das vierte ist im Prinzip die Versorgung der Projekte, die noch drüben sind, eben mit Lebensmitteln, aber auch mit finanziellen Unterstützung, dass die dort einfach weiter bestehen können.
Für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt zuhören und sagen, ja, ich möchte da gerne beitragen, was ist am dringendsten nötig derzeit? Fragen sich viele. Soll ich jetzt Lebensmittel hinbringen? Soll ich Geld spenden besser? Soll ich Sachspenden machen? Was ist am nötigsten jetzt?
Es ist so, ich bestelle sehr viele Lebensmittel bei Supermärkten, aber auch da kriege ich die Nachricht, Öl gibt's keins mehr, Mehl gibt's keins mehr, die Leute haben für sich gekauft. Da würde ich gerne aufrufen, teilen Sie mit, packen Sie solche Care-Pakete, bringen Sie uns die, wir verladen die, bringen die sicher an. Also Hygieneprodukte, Windeln vorbeizubringen, Feuchttücher, Verbandsmaterial, nicht verschreibungspflichtige Schmerzmittel, Schlafsäcke, Bettdecken, Isomatten, solche Sachen werden gerade gebraucht. Und wir klären auch immer ab, wo verändert sich der Bedarf. Wir brauchen aktuell keine Kleidung, da haben wir noch. Aber auch das kann sein, dass sich das verändert auf der Seite des Einlädl und bei www.stadtmission-freiburg gibt es einen Blog, wird ständig aktualisiert, was wird gerade gesucht, aber das ist gerade der aktuelle Bedarf. Und natürlich die Geldmittel, um auch die Lebensmittel dann einkaufen zu können.
Wie sieht es mit praktischer Unterstützung aus? Haben Sie Leute, die anpacken, mithelfen? Gibt es da Möglichkeiten, sich noch zu engagieren?
Ja, also man kann bei uns an der Verladestelle, wir haben eine Telefonnummer bei der Stadtmission, wo man sich melden kann. Da gibt es eine Liste, wo man sich eintragen kann. Wenn jemand noch Wohnraum hat, der jetzt nicht nur ein Zimmer in der Wohnung ist, sondern sagt, da habe ich vielleicht ein Bad, was separat benutzt werden kann, das nicht nur jetzt für 2 Wochen, sondern vielleicht für 3 Monate zur Verfügung steht. Oder jemand hat eine Wohnung, die demnächst geräumt werden muss und sagt, ich lasse mal die Möbel drin, ich stelle das mal zur Verfügung. Solche Sachen sind sehr hilfreich. Ja, das mal so weit gesagt. Mhm.
Was wünschen Sie sich für die Menschen in der Ukraine, aber auch für diejenigen, die aus der Ukraine geflohen sind?
Ja, das Allerwichtigste ist, dass dieser Krieg bald zu Ende ist, dass die Menschen, es ist ihre Heimat. Viele freuen sich natürlich auch jetzt mal hier zu sein, hier in Sicherheit zu sein, aber sie wollen zurück, sie wollen dort weiterleben. Das wünsche ich ihnen und dass die Solidarität, die jetzt den Ukrainern gebracht wurde, auch den anderen Menschen, die bereits hier sind, die geflüchtet wird, entgegenkommt. Und dass wir, ich sag mal, nicht nur unseren Geldbeutel, sondern unser Herz aufmachen, denn niemand ist von sich aus geflohen, sondern lässt unheimlich viel zurück, lässt Verwandte zurück und das zerreißt viele. Und dass wir hier offen bleiben und das Thema wird uns weiter verfolgen, denn die Ukraine produziert unheimlich viel Weizen. Wir werden sicherlich im Sommer im Norden Afrikas eine Hungersnot haben. Und wenn der Krieg nicht sehr schnell endet, wird auch die Ukraine ein großes Ernährungsproblem bekommen.
Herr Ülen, ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen. Also Sie fangen die Tage früh an, hören spät auf, wenig Schlaf, viel Arbeit. Wo holen Sie sich gerade Energie, Kraft, Mut und Zuversicht für diese Aufgaben?
Meine Familie. Ich habe 4 Kinder, eine wunderbare Frau. Das ist für mich ein sehr hoher Rückhalt, dort zu sein. Dort ist das Thema einfach mal nicht da, sondern wir spielen miteinander. Meine Freunde und wo wir miteinander unterwegs sind, das ist ein großer Rückhalt. Und ganz persönlich, mein persönlicher Glaube, wo ich mir morgens einfach meine Zeit nehme und zu sagen, ich bin mehr als die Arbeit, ich muss mich darüber nicht identifizieren. Ich habe mein Herz im Himmel und deswegen kann ich meine Hände und meine Füße hier auf der Erde haben.
Jeden Tag hören wir schwierige, dramatische Nachrichten aus der Ukraine. Also eine schwierige Situation, auch politisch darüber hinaus. Was macht Ihnen Hoffnung?
Also zu sehen, wie hier angepackt wird, zu sehen auch, mit welcher Zuversicht die Ukrainer hier ankommen. Und ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Mensch wie Putin, der sein System um sich herum, ich sag mal, lahmgelegt hat, zu Marionetten gemacht hat, dass das lange existieren kann. Ich gehe davon aus, dieser Mann wird bald von der Bildfläche verschwinden.
SWR 2 Tandem war das mit Volker Höhlein, der Geschäftsführer vom Einlädele und der Ukraine-Hilfe in Freiburg, Einrichtungen, die seit mehr als 30 Jahren Hilfe und Unterstützung leisten für die Menschen in der Ukraine. Herr Höhlein, danke Ihnen sehr, dass Sie Zeit für uns hatten und alles Gute für Ihre Arbeit.
Herzlichen Dank Ihnen. Alles Gute.
Wer die Ukraine-Hilfe in Freiburg unterstützen möchte, auf der Seite der Stadtmission, aber auch wenn Sie in einer Suchmaschine nach dem Einlädele suchen, da werden Sie ganz problemlos fündig. Auch Herr Höhlein hat es angesprochen, einen Blog über die aktuellen Aktionen und über die aktuellen Ereignisse. Auch auf swr2.de finden Sie Spendenadressen für die Ukraine, zum Beispiel die gemeinsame Nothilfe der Aktion Deutschland hilft und vom Bündnis Entwicklung hilft. Die Redaktion dieser Sendung hatte Martina Kögel. Für die Technik war Thomas Lenzen verantwortlich. Ich bin Martin Gramlich und wünsche Ihnen einen schönen Radioabend mit SWR 2.